ARD.
Das habe ich, wenn ich morgens wach bin, dann schießt so viel Adrenalin in meinen Körper, also wie ein Doping von Natur aus.
Wer zuerst Luft holt, hat verloren, vermutlich, oder? Ich muss auch gucken, dass ich zu Wort komme. Jetzt habe ich aber mal eine Frage, die mich brennend interessiert.
Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzbogen.
Weil ist das Thema Darmspiegelung auch gemacht. Wie geht man denn als Super-A-Promi zur Darmspiegelung? Meinst du eigentlich, wenn ich das fragen darf, ich hoffe, du nimmst das jetzt nicht schlecht auf, meinst du, da ist es ein bisschen ADHS auch bei dir?
Ja, bin ich mir ganz sicher.
Frau Poth, ich glaube, Sie sind eine ganz ehrliche Haut.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Verona Poth
und
Stefanie Stahl.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
In diesem Monat begegnen sich zwei beeindruckende Frauen aus ganz unterschiedlichen Feldern, die aber doch mehr gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick denken könnte. Kandidatin Nummer 1 hat viele Namen, wenigstens bei ihrer Familie. Weil aber normale Kosenamen nichts für sie sind, nennt ihr Mann sie Uschi, Ashanti oder Chantal. Ihr Sohn nennt sie Zack. Entdeckt wurde sie gleich mehrfach, auf der Straße, dann in der Diskothek. Und so stieg sie in den kommenden Jahren von der Werbeikone zur Moderatorin, Sängerin und Unternehmerin auf. Ihr aktuelles Level heißt nach eigener Angabe Supermilf. Auf die Frage, wo wir denn nun geholfen werden, könnte schnell der Name von Kandidatin 2 fallen. Seit Jahren hilft sie Menschen sehr erfolgreich dabei, sich selbst besser zu verstehen. Ihr Interesse an Zwischenmenschlichem scheint bereits früh ausgeprägt gewesen zu sein. So durfte sie bereits als Kind bei den Partys ihrer Eltern anwesend sein. Heute veranstaltet sie als Gastgeberin unter anderem ihre eigenen Verkupplungspartys und ist mit einem ihrer Bücher mittlerweile sogar länger in der Bestsellerliste als die Rekordhalterin Andrea Berg in den Albumcharts, nämlich seit mittlerweile fast 9 Jahren. Beide hatten einst den Traum, Psychologie zu studieren. Die eine tat es und wurde damit bekannt, die andere schlug einen ganz anderen Weg ein. Über die eine gibt es unzählige Schlagzeilen, die andere ist vielleicht die seriöseste Frau des Internets. Ihr habt es schon erraten, oder? Weniger spannend wird es dadurch aber nicht, wenn sich diesen Monat Verona Poth und Stefanie Stahl vor unserem Mikrofon begegnen und vielleicht ja schon ganz bald vor unser aller Ohren zur allerbesten Freundin werden.
Ja, ich muss sagen, ich bin ganz beeindruckt. Ne? Man hat uns ja top beschrieben. Bist du zufrieden, Stefanie?
Steffi gerne.
Steffi.
Ich höre Stefanie nicht.
Okay, Steffi.
Weil das war immer, wenn es zu Hause ernst wurde, dann hieß es Stefanie plötzlich. Ein Punkt. Ich mache schon lange keine Matching-Partys mehr. Ich habe die zweimal gemacht und das war mir aber logistisch einfach zu aufwendig. Da ging es ja darum, ich habe ja so ein Buch, über, wo es über Persönlichkeitstypen geht. Jeder hat ja so einen Persönlichkeitstyp. Dann könnte ich, glaube ich, auch ganz gut einschätzen, wenn du den Test nicht schon mal gemacht hast. Und die habe ich auf Partys gematcht. Also ich habe einen Vortrag auf der Bühne gehalten, da hat sich jeder selbst eingeschätzt, haben auch so einen kleinen Test gemacht und so zum Kennenlernen. Aber das war logistisch so aufwendig, vor allen Dingen von den Anmeldungen. Glaub mal, was das größte Problem war. Sag mal.
Von den Anmeldungen her?
Ja.
Naja, also du hast also praktisch jeden ein Zettelchen in die Hand gedrückt und die haben ja, das ausgefüllt?
Nee, ich hab vorne so einen launigen Vortrag gehalten, ja. Dann gab's Fragen auch auf PowerPoint und dann konnten die sich selber einschätzen und dann hat jeder so eine Plakette bekommen mit seinem Persönlichkeitstyp.
Auf die Brust sozusagen,
ja,
nicht den Vornamen, sondern eine Einschätzung auf die Persönlichkeit.
Genau.
Was steht denn da drauf? Tollpatsch, intelligent oder charmant?
Es gibt 16 verschiedene Persönlichkeitstypen und die haben alle Ministertitel sozusagen, das Kabinett, weil wir brauchen alle in der Gesellschaft. Ich bin zum Beispiel Beziehungsministerin, dann gibt es Toleranzminister, dann gibt es Freiheitsminister. Dich würde ich einschätzen, das wäre mein Tipp, Sozialministerin. Gibt es auch einen Titel?
Sehr interessant, ja, hast du gut erkannt. Da wird gar nicht so oft mit mir drüber gesprochen, aber es ist tatsächlich, würde der Titel gut passen.
Ja, weil ich kenne mich in dem Konzept auch ganz gut aus und dann kann ich schon immer so Ideen haben. Egal, auf jeden Fall. Es sollte dann ja gematcht werden. So, was glaubst du, was das Problem mit den Anmeldungen war? Die größte logistische Herausforderung.
Ja, schwierig. Also ich bin immer mehr, der erstmal darüber nachdenkt, ob die Leute mit ihren Titel erstmal einverstanden waren und den angenommen haben. Da würde ich die Problematik sehen, dass wahrscheinlich alle zu dir kommen und sagen, so sehe ich mich gar nicht, oder? Aber von der Anmeldung her wüsste ich jetzt nicht, wo lag das Problem?
Nee, also von der Einschätzung ist ja ultra genau. Da sind eigentlich alle immer total begeistert.
Ehrlich? Gibt es denn keine negative Einschätzung? Ich meine, wenn man Sozialministerin ist, dann nehme ich das natürlich gerne an. Aber wenn du zu jemandem sagst, Minister der Grandigkeit, dann ist man doch vielleicht auch ein bisschen vor den Kopf getreten.
Gut, dass du fragst. Dieses Konzept, also misst A nur im gesunden Bereich. Also es misst jetzt keine Macken.
Das heißt, das
Obwohl
Gute.
Obwohl jeder Persönlichkeitstyp hat auch seine Herausforderungen. Und es gibt kein schlechter oder besser. Die sind alle gut.
Ja, dann verstehe ich natürlich auch, dass es da kein Problem gab.
Und deswegen eben auch diese Ministertypen. Es ist ein Kabinett, weil wir alle brauchen in der Gesellschaft. Das größte Problem bei der Anmeldung war, dass wir 80% Frauen hatten. Ist doch immer dasselbe. Die Frauen melden sich alle an und wir hatten immer zu wenig Männer bei der Anmeldung für die Partys.
Aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade im Bereich der Psychologie zum Beispiel oder auch in der Medizin ist es ja immer wieder nachgewiesen worden, dass die Männer da viel zurückhaltender sind. Zum Beispiel das Thema Vorsorge. Da weiß man auch, Frauen ticken so ein bisschen, ich möchte wissen, was ich habe und wenn ich was habe, möchte ich es auch schnell ändern. Also wir wollen oft funktionieren für die Familie, für den Job, für uns selber. Während Männer, glaube ich, will niemand zu nahe treten, manchmal so ein bisschen decken, ach, das will ich jetzt gar nicht so genau wissen, das wird schon werden, weil ich bin ein starker Mann, ich gehe meinen Weg und die können sich so gesundheitliche Schwächen, wofür man ja gar nichts kann, nicht so unbedingt manchmal eingestehen. Ich bin ja schon lange Botschafterin bei der Felix-Burda-Stiftung, da geht es um Darmkrebsvorsorge und bei den Untersuchungen hat man auch festgestellt, weil du gerade sagst, da haben wir es wieder, da waren 90% der Frauen eigentlich recht schnell bei der Untersuchung, wenn der Arzt das empfohlen hat. Männer haben sich wahnsinnig schwer getan aus verschiedenen Gründen. Aber da hatte ich mal mit Professor Pöppel, Ernst Pöppel, eine Podiumsdiskussion von 2 Stunden. Das war total schön. Da ging es um Motivation. Wie wir Männer mehr motivieren können, sich anzumelden, ne, um nochmal auf dein Beispiel zu kommen, um sich dann, ja, auf der einen Seite ist das ja auch Psychologie, auf der anderen Seite war es da Medizin, aber sich da die mitzunehmen, mehr zu motivieren. Und das war eigentlich ganz, ganz spannend, das Thema. Und da hat man immer wieder betont, dass Männer da eben einfach mehr zögern. Auch in der Psychologie, glaube ich, sind wir Frauen, das kannst du viel besser als ich beurteilen, schneller, die auch mal sagen, ach, da lasse ich mich mal beraten, da gehe ich mal ein paar Stunden hin, da kann ich ja nur was mitnehmen, während Männer da, glaube ich, dann nicht so schnell für zu haben sind. Nicht alle natürlich, stimmt das?
Ja, das ist absolut richtig. Jetzt habe ich aber mal eine Frage, die mich brennend interessiert.
Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzbogen.
Weil du hast das Thema Darmspiegelung aufgebracht. Wie geht man denn als Super-A-Promi zur Darmspiegelung?
Ja, das war damals das große Thema. Die liebe Christa Mahr, die ist ja leider verstorben und die hat 20 Jahre die Felix-Burda-Stiftung aufrecht gehalten. Das war ihr Sohn, der damals verstorben ist an Darmkrebs. Und Darmkrebs ist eine Krebsart, die zu 100% heilbar ist, wenn man sie rechtzeitig erkennt. Und
die
das war ihre Message.
Die erkannt wird, bevor der Krebs entsteht.
Genau. Also man entdeckt ja ganz am Anfang die Polypen. Das ist ja der Anfang und die kann man sehr gut entfernen. Und dann hat man 100% die Chance, natürlich geheilt zu werden, rechtzeitig. Danach wird es natürlich auch schwieriger. Und derzeit war meine Aufgabe als Botschafterin vor 20 Jahren, die Darmkrebsspiegelung, die Koloskopie sozusagen salonfähig zu machen. Und dann genau die Frage war auch, wie kann eine Verona Poth, die immer auf dem roten Teppich, damals noch mehr als heute im Abendkleid steht, zu einem Arzt gehen und sagen, Entschuldigung, können Sie mal eine Darmspiegelung machen? Und wenn Sie schon dabei sind, vielleicht noch eine Magenspiegelung und vielleicht noch mein Zahnfleisch checken. Das ist natürlich unangenehm und es war auch am Anfang, also vor 20 Jahren, ein Tabuthema. Und es war auch nicht so einfach für allgemein so etwas abends mal zuzugeben. Für Männer absolutes Tabu, für Frauen war es auch nicht so einfach. Und für mich ist es halt so gewesen, dass ich natürlich immer, wenn ich zum Arzt gehe, wo ich mich ausziehen muss, weiß ich ja, wenn das im deutschsprachigen Raum ist, dass der mich genau kennt.
Genau.
Das ist ja ein anderes Gefühl als Anonymität. In Los Angeles kann ich zu jedem Arzt gehen, da bin ich einfach nur eine Patientin. Aber so ist es ja so, wenn wie halt ein sehr prominenter Mensch sagt, okay, ich ziehe mich mal kurz aus, ist das einfach unangenehm. Aber ich habe dann natürlich mich sehr darauf konzentriert, einfach so als Rat, Es ist ein Arzt. Er macht seit 30 Jahren diesen Job. Und er ist natürlich sehr kompetent. Und ich werde ganz normal mit ihm darüber sprechen. Dann gibt's einen Dämmerschlaf. Das nochmal ganz wichtig vorweg. Man bekommt es ja gar nicht mit. Und eine Darmspiegelung ist einem im Vorfeld immer unangenehm, das Thema darüber zu sprechen. Ist der Darm auch entleert? Und ist er denn auch, sage ich mal, gesund, gut durchblutet? Ich weiß auch, wie er sagte, wunderschöne, rosane Darmwände. Und was für Wände? Also das wurde auch mitgefilmt, also von innen. Also es war einfach abgefahren, danach das Video zu sehen. Es sah einfach natürlich aus wie eine Speiseröhre oder ein anderes Organ innerlich im Körper. Aber ich habe das ja natürlich auch so noch nie gesehen. Und daraufhin noch Komplimente zu bekommen, habe ich dann auch gesagt. Also es ist jetzt das abgefahrenste Kompliment, was ich je gehört habe. Aber es ist schon eine Hemmschwelle da. Nur man muss ganz sachlich sein. Es ist ein Arzt, ich habe einen Termin, er ist sehr wichtig, ich gehe da rein, alles geht seinen Weg und dann ist das auch gut. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon dreimal da bin, jetzt wieder angemeldet und heute ist es mir nicht mehr unangenehm.
Ja, super, danke für den Tipp, weil ich habe ja ein bisschen ähnliche Probleme. Ich bin zwar jetzt nicht so mega bekannt wie du, aber auch tatsächlich bestimmt nicht unbekannt und viele kennen mich eben auch und ich finde das immer peinlicher, inzwischen irgendwo hinzugehen, zum Arzt zu gehen oder so, je nachdem, worum es geht, gell?
Ja, es wird sehr privat, ist ja auch, wenn man etwas von sich erzählt, was einem unangenehm ist oder vielleicht auch, gerade du als Psychologin weißt ja auch, vielleicht auch aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, man vertraut sich ja einer Person an und man ist halt nicht bös gemeint, aber nicht so irgendjemand, wo es weitergeht, sondern man schaut diese Persönlichkeit ja auch wirklich an, ne? Und es ist halt so, genauso, ich komme gerade aus Kitzbühel, ich war in der Sauna und ich habe so einen Badeanzug ohne Träger, der ist so hautfarben, so einfach eine schöne Farbe und ich mache mein Handtuch rum und setze mich in die Sauna und ab und zu mal sagt natürlich auch so ein richtiger Saunagänger, Sie haben ja da drunter einen Badeanzug an, sage ich, ja, und? Und dann sagt wieder eine andere Frau neben mir, ach Frau Poth, kann ich verstehen, ne, dass Sie hier mit dem Badeanzug sitzen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die sind einen als Prominenter ein bisschen zu persönlich.
Ja, ne? Natürlich.
Ich meine, wenn Frau Merkel in die Sauna geht, würde auch die ganze Sauna aufhören zu atmen, weil das wäre ein Ereignis. Ne? Und ob das jetzt eine Politikerin ist oder auch jemand aus der Showbranche, da wird natürlich geguckt, egal ob es ein, sag ich mal, ein besonders hübscher Mensch ist oder ein normaler Mensch, darum geht's gar nicht, sondern es ist ja einfach dann verrückt, so eine Persönlichkeit mal nackt zu sehen. Und das finden manche ja auch so schön, dass sie sogar ein Foto davon machen wollen. Ne? Und das ist immer so ein bisschen schwierig.
Du hast ja auch einen extrem hohen Wiedererkennungswert. Ne? Wie ist das für dich überhaupt, wenn dich jeder überall immer erkennt? Findest du das anstrengend oder wie ist das für dich?
Naja, ich habe das Glück, dass ich nicht aus einer bekannten Familie komme. Also meine Eltern waren nicht in der Öffentlichkeit. Und da ich auch nicht mit Nachnamen Siemens, Coca-Cola oder Bauknecht heiße, habe ich nicht so eine Bürde wie Paris Hilton vielleicht und habe von Anfang an diesen Titel so, sie ist die Hilton-Erbin. Dann ist man schon als Kind bekannt, ohne was dafür zu können. Leistet man was, wird das natürlich auch übertüncht, immer mit der Aussage, ja, da zählt nur der Name. Schafft man etwas Großes, das sind Beziehungen. Verdient man viel Geld, ist es unwichtig, weil man sowieso schon so viel hat, dass das Geld gar keine Rolle spielt. Und zum Schluss, am Ende einer großen Karriere heißt das, sie wäre ja nie so weit gekommen, wenn sie nicht die Erbin wäre. Und für mich war mein Vorteil, deswegen auch mein gesundes Selbstbewusstsein, A, habe ich es mir ausgesucht, B, wird meine Karriere sehr, sag ich mal, anerkannt und auch akzeptiert, weil man sagt, sie kommt ja aus dem Nichts, sie hat sich das alleine aufgebaut. Und alles, was ich verdient habe an Geld, war auch für mich wichtig, um mir etwas zu erschaffen, also Unabhängigkeit, aber auch ein Zuhause und mir nichts von anderen sagen lassen zu müssen, von irgendwelchen eventuellen Ehemännern oder anderen Leuten. Ich wollte immer meinen eigenen Weg gehen. Und ich bin mit Franjo auf Augenhöhe, wir sind gleich alt, wir sind gleich erfolgreich, wir machen beide sehr viel. Er ist Unternehmer und ich bin halt eine Mischung aus vielem. Aber ich hatte keine Bürde und man konnte auch nicht meine Karriere mir abspenstig machen. Am Anfang hat man zwar gesagt, die hat immer viel Glück. Da habe ich gesagt, super, 25 Jahre Glück. Ich stolper von einer Folge in die nächste mit Glück. Aber man wusste natürlich auch, da ist harte Arbeit dahinter. Und das hat mir geholfen.
Und letzte Frage, nicht, dass ich dich nur interviewe, aber
ich habe auch noch viele schöne Fragen für dich.
Ich kenne dich halt. Ich kenne dich gut. Ich bin ja quasi mit dir aufgewachsen, sozusagen.
Wie süß. Das hast du aber süß gesagt. Das freut mich.
Natürlich.
Ja, du hast mich ja auch gewünscht. Ist das richtiges Deutsch? Du hast dich mich ja gewünscht.
Ja, ich glaube, das ist richtig.
Siehst du, wir beide überlegen da nochmal.
Eine ganz schwierige Konstellation.
Aber das fand ich als ein ganz großes Kompliment, fand ich das. Hat mich sehr gefreut.
Weißt du, dass wir uns vor einem Jahr das erste Mal begegnet sind?
Jetzt muss ich aber mal überlegen. Vor einem Jahr, gib mir mal einen Tipp. Haben wir da gesprochen?
Bertelsmann-Party.
Bertelsmann-Party.
Und da bin ich auf dich zugegangen und habe dich auf deine Biografie angesprochen.
Ach Gott, ja.
Du standst oben auf der Terrasse.
Ja, stimmt. Guck mal, jetzt holst du den Gedanken wieder zurück.
Genau. Aber du konntest damals meinen Namen nicht einsortieren.
Das ging auch alles sehr schnell. Das stimmt, wir haben uns kurz unterhalten. Und ich höre gern jemanden zu. Und ich habe ja schnell gemerkt, dass du eine intelligente Frau bist und mir was Nettes sagen wolltest. Und dann versuche ich aus dem, was ich von dir erstmal bekomme, mir schnell etwas aufzubauen. Und danach war mir natürlich klar, dass du jetzt mit mir gesprochen hattest. Stimmt. Ja, guck mal. Sehr gut.
Ich hatte nämlich deine Biografie vor einigen Jahren gelesen. Das hat mich interessiert. Und ich habe dir gesagt, also du standst ja mal ein paar Leuten, dann weiß man ja eh nicht, stört man jetzt oder nicht. Und denkt, komm, jetzt steht sie da und du hast die Biografie gelesen. Und hast ja auch, warst ja auch sehr nett. Und dann habe ich dir gesagt, Frau Pot, ich glaube, Sie sind eine ganz ehrliche Haut.
Ja,
und Ihre Biografie gelesen. Und ich glaube, Sie sind eine ganz ehrliche Haut.
Das ist, also ich meine, du bist so eine mega erfolgreiche Schriftstellerin und eine Menschenkennerin, also auch von Lebenserfahrung, aber natürlich auch beruflich. Ist natürlich ein großes Kompliment. Und dein Kompliment steht ja auch einfach für die Zeit von heute. Zwei Frauen, ich sage jetzt mal einfach ein eigenes Kompliment für uns beide, tolle, starke Frauen treffen aufeinander. Finde ich auch mutig, auf jemanden zuzugehen, eine kleine Runde zu unterbrechen und ein Kompliment zu sagen, weil dann das ist immer sehr ehrlich gemeint, weil es ist ja ein kleiner Weg, hallo, ich muss mal was sagen. Und ich habe ja 4 Bücher geschrieben und nicht wie du wahrscheinlich 400. Aber dass eine, sag ich mal, so eine tolle Autorin wie du mein Buch liest, meine Autobiografie, also das ist schon ein großes Kompliment. Und ich weiß auch, wie du das zu mir gesagt hast, ich habe es dankend angenommen, musste dann erstmal alle Gedanken sortieren. Aber das stimmt, das war unsere Begegnung.
Ja, genau. Und das finde ich so crazy irgendwie, dass wir dann heute hier gemeinsam sitzen. Und tja, wer hätte das damals gedacht? Also finde ich wirklich witzig. Ja, ich habe auch da ein neues Buch, noch nicht ganz fertig.
Die Supermilch.
Ja klar, ich wusste ja, dass wir sprechen und ich bereite mich dann.
Aber du bist ja auch
vor.
Eine Supermilch, das Dankeschön. Ist dir klar. Ne? Eine super mitten im Leben Frau. Ja, der Titel ist lustig. Ne? Wir beide sind ja gar nicht so weit auseinander. Und wenn ich dann dich sehe und sagt, du bist eine Supermilf aus dem Englischen, Mother Like To, jetzt kommt so ein Piepton, ist ja auch aus der Popkultur, aus der Musik. Eigentlich ist das ein Kompliment für Frauen von heute, wo man sagt, die sind 40, 50 oder 60, aber das sind tolle Frauen. Die sehen gut aus, die machen ihren Job, die verdienen ihr eigenes Geld, die bewegen was. Und in der Musik geht es natürlich mehr auch um die Optik, nicht mehr zu sagen, oh Gott, die ist 40, die hat schon 2 Kinder, die ist raus aus der Nummer, sondern man merkt immer mehr, das sind tolle Frauen. Tendenz geht ja auch manchmal zu jüngeren Männern. Ich muss mal über Franjo nochmal nachdenken, der ist nämlich nur 9 Monate jünger. Aber bei Supermilf, super mitten im Leben, Frau, das bist du doch, oder? Also ich finde, du wuppst so viele Dinge und stellst dich so einem großen Publikum, schreibst ein tolles Buch nach dem anderen, immer Bestseller. Also es ist schon beachtlich, was auch du aus deiner Karriere gezaubert hast. Also natürlich hast du studiert, also Psychologie und bist Psychologin. Und für mich ist das der Anfang, aber du hast ja noch mehr daraus geholt und noch mehr. Ne? Und heute machst du so viele Dinge. Du hast einen erfolgreichen Podcast, du schreibst tolle Bücher, du gibst große Präsentationen von Tausenden von Menschen, du nimmst die an der Hand, du gibst denen Tipps also und Weisheiten mit auf den Weg, wie sie mit ihren ja manchmal schon Ängsten, Bedenken einfach umgehen können. Ne? Und als ich schon ein bisschen erzählt habe, dass wir uns heute treffen, habe ich schon von meinem Team auch viele Mädels dabei. Oh, wie toll und so. Und dass du die kennenlernst. Also hast du auch einen echten guten Fankreis hinter dir.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen bei jungen Frauen, aber auch zunehmend bei jungen Männern, was mich besonders freut. Du hast das ja eben schon mal angesprochen. dass die Männer immer so zögerlich sind bei Gesundheitsthemen oder auch psychologischen Themen. Und das verändert sich Gott sei Dank, dass eben auch jüngere Männer viel aufgeschlossener sind, weil ich finde das so mega wichtig, dass man sich selber reflektiert, dass man seine drei Gefühlchen irgendwie sortiert bekommt, weil, und das ist meine tiefste Überzeugung und auch ein Hauptgrund, warum ich diese ganze Arbeit mache, ob ich persönlich jetzt mein Leben glücklich oder ein bisschen weniger glücklich verbringe, ist ja erstmal nur für mich persönlich relevant. Viel schlimmer ist, wenn ich meine Sachen nicht gekramt bekomme, meine Gefühle und so weiter und so fort und dann andere belaste.
Mhm. Ja, ja,
und wenn ich jetzt nur eine giftige Nachbarin bin, dann ist das schon schlimm genug. Wenn ich aber noch politische Reichweite habe oder wirtschaftliche Reichweite, dann wird es noch viel schlimmer. Und ich bin der Überzeugung, dass die Welt eine tausendmal bessere wäre, wäre jeder selbst reflektiert. Weil was da draußen ja passiert, ist, dass Menschen zum Beispiel ihre eigenen Gefühle von Ohnmacht, die sie vielleicht in ihrer Kindheit erlebt haben und nicht reflektieren und nicht auflösen, dann in Form eines völlig überhöhten Machtmotivs draußen in der Welt ausleben. Also alle großen Diktatoren kommen zum Beispiel aus traumatisierten Kindheiten.
Also ich glaube, das kann ich als Hobbypsychologin hier am Rande des Geschehens auch so unterschreiben. Klar, der Mensch ist natürlich, was er in sich trägt. Ne? Wer viel Liebe in sich trägt, Güte und vielleicht auch Freude, der kann ja auch was davon abgeben. Und wer das gar nicht in sich trägt, der hat vielleicht auch Angst davor oder möchte mit so Menschen auch nicht zusammen sein, weil er dann in die Verlegenheit kommt und sagt, warum können die lachen? Warum können sie sich über die Sonne freuen? Jetzt stehen sie alle um so einen gelben Schmetterling und sagen, das ist so schön. Wenn Menschen diese Empfindung ja nicht haben, dann beneiden sie diese anderen Menschen und dann versuchen sie, sich künstlich zu verstellen, indem sie das nachplappern. Ja, ja, ist schon ein schöner Tag, ist schon ein schöner Schmetterling, aber sie empfinden es nicht und wollen aus dieser Nummer raus. Und wenn sie dann mächtig sind oder erfolgreich, dann sind sie schnell wieder in ihrer Welt und da kann man dann auch sehr durchgreifen, weil sie sich denn da sicherer fühlen. Aber ein Leben jetzt auch von Putin kann man sich ja nur höchst einsam vorstellen. Es gibt ja sogar eine Person, einer, der sein Essen jeden Tag essen muss, ob es nicht vergiftet ist. Und wenn man länger mal drüber nachdenkt, dass jetzt Putin bei jeder Mahlzeit eine Person einstellt, die erst von seinem Teller isst, ist das ja nicht nur diese Geschichte, sondern rein psychologisch sein engster Kreis, dem vertraut er ja nicht mal das Essen an. Wir haben gerade Salat mit Hühnchen bestellt, wir beide. Hast du einen mitgebracht, der dein Essen erstmal vorher probiert, ob das hier vergiftet ist? Also ich nicht. Ich vertraue hier einfach mal den SWR3. Aber überleg mal, wie einsam du bist und wie schläft der Mann, wenn er ja schon davor Angst hat, ständig vergiftet zu werden von seinem eigenen Team. Der muss ja in Stahlwänden sich abends alleine einschließen. Und er kann ja auch keine Liebe und Nähe zulassen. Die besitzt ja schon Millionen von Jahr nicht mehr, hätte ich fast gesagt. Das ist, glaube ich, der einsamste Mensch der Welt. Und das ist natürlich der Teufel in Person in meinen Augen, da dann natürlich so um sich schlägt bei der Machtposition. Ist ja dieser Mensch, ne, der wäre ja für jeden Psychologen eine Herausforderung. Da ist ja nichts mehr rauszuholen aus diesem Menschen.
Nichts zu machen.
Das ist aus, vorbei. Aber die Inkarnation des Bösen hat sich durch dein Beispiel, wie du hier auch sagst, wenn einer mit sich unzufrieden ist und seine Sachen nicht aufgeräumt bekommt, strahlt er das natürlich aus. Ist er nicht mächtig, hat er das Problem für sich alleine. Aber wenn er zufällig auch in der Politik tätig ist, kann er natürlich damit auch einiges, sage ich mal, Negatives bewirken.
Genau, ich finde, du hast das wunderbar dargelegt. Und es geht ja eigentlich immer darum, um dieses Thema. Unser Gehirn formatiert sich ja in den ersten Lebensjahren sehr stark. Also wir kommen auf die Welt und das ist ja noch ganz unfertig, hat aber Millionen an Möglichkeiten. Und dann verknüpft sich das Gehirn. Und es verknüpft sich natürlich auch so mit den Erfahrungen, die es in der Umwelt macht. Das macht ja auch völligen Sinn, sonst wären wir ja nicht anpassungsfähig. Also es muss sich ja ein Gehirn von einem Menschen, der irgendwo am Nordpol geboren wird, ein bisschen anders verknüpfen als jemand, der in Kapstadt aufwächst, ja. Und es verknüpft sich dann natürlich nach den Erfahrungen auch mit unseren Eltern und anderen Bezugspersonen. Und wenn ich jetzt das Pech habe und vielleicht in einer etwas lieblosen Umgebung aufwachse oder einfach auch nur in einer Umgebung, die vielleicht liebevoll ist, aber sehr gestresst und deswegen da gar nicht so viel Zeit ist für mich und so weiter und so fort, dann denke ich ja dann irgendwann als kleines Kind, ich genüge nicht. Ich denke ja niemals, Mama und Papa haben Fehler gemacht oder die sollten mal in Erziehungsberatung gehen. So können ja kleine Kinder nicht denken.
Nein, du bist ja wie ein weißes Blatt Papier. Du bist ja noch sozusagen ganz neu, wie du sagst. Und dann kann ja jeder drauf rummalen, ne? Und einiges bleibt davon hängen.
Genau. Und damit, wachse ich auf mit diesem Gehirn. Und das ist dann die Brille, durch die ich die Welt sehe. Und wenn ich dann erwachsen bin und habe immer dieses chronische Gefühl, ich genüge nicht, dann gibt es so grundsätzlich so zwei Entscheidungswege. Entweder versuche ich, es allen recht zu machen, indem ich irgendwie doch genüge.
Ist das so ein bisschen dieses Beliebtmachen?
Ja, das ist.
Damit man geliebt wird.
Genau, möglichst viele Erwartungen erfüllen, damit ich nicht auf Ablehnung stoße. Darum geht es dann. Also es geht darum, zu vermeiden, dass man kritisiert wird, abgelehnt wird. Und das sind die Menschen,
da sehe ich aber so zwei
die versuchen,
Sachen drin.
Allen recht zu machen.
Das eine ist, sage ich mal, weil das beschreibst du gerade ganz gut, sich also beliebt machen kann man ja auch ein bisschen jeden nach dem Mund reden, Komplimente machen, Anpassung. Man denkt sich vielleicht was ganz anderes und dann bekommt man ja eine kurze Resonanz zurück, auch von Freundlichkeit. Ne? Und das ist ja auch mal für manche Leute aus der Not geboren, während andere so sind. Wenn du jetzt von Natur aus sehr freundlich bist und offen bist, dann geht's dir ja richtig gut in deiner Haut. Aber wenn du eigentlich Probleme mit dir trägst, was du eine Unsicherheit aus der Kindheit hast, weil du nie genügt hast, deine Eltern zu hohe Ansprüche hatten, die noch nicht mal vielleicht Sinn machten, aber für dich als Kind, die das Gefühl gegeben haben, du bist nicht zu niemand oder Durchschnitt oder man hätte sich ein anderes Kind gewünscht. Das sind natürlich schwere Laster. Nicht Laster, sondern schwere Steine, die du im Gepäck hast. Und dann willst du natürlich Liebe bekommen. Und wenn man einen 10-mal sagt, wie gut er aussieht, wie toll er alles gemacht hat, dann kommt ja meistens auch ein positiver Satz auch mal zurück. Und manche Leute, finde ich, da erkenne ich, die einen sind so, die können sehr gut Komplimente machen, lachen, Freude verteilen und einige
aber
sind so
es geht
so
mehr
bisschen
als um Komplimente machen. Es geht
Angst
eigentlich
haben die manchmal, finde ich. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So ein bisschen Angst. Sie wollen jedem gefallen, um nicht so isoliert zu sein.
Ja, aber das Thema ist, guck mal, du kannst zum Beispiel ein Mensch sein, der über ein ganz gutes Selbstwertgefühl verfügt und gerade deswegen fällt es dir leicht, weil du auch mit dir selber da nicht so über die Maßen negativ beschäftigt bist, mit anderen Menschen auf Augenhöhe zu sein und wohlwollend zu sein und freundlich zu sein und entsprechend auch nett zu sein. Mhm. Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, zu den Überangepassten, also die eben aus dieser großen Angst vor Ablehnung, die sie so viel in der Kindheit erlebt haben, eben alles tun, um nicht auf Ablehnung zu stoßen, weil das ist ja das, womit sie rechnen. Unser Gehirn berechnet ja von morgens bis abends Erwartungen, was als nächstes passiert. Und unser Gehirn kann diese Erwartung nur aufgrund vergangener Erfahrungen berechnen. Wenn ich also oft erfahren habe, dass ich auf Ablehnung stoße, denkt mein Gehirn, also auch mein erwachsenes Gehirn, das ist eigentlich die Normalität. Also muss ich mich anstrengen, anderen Leuten zu gefallen. Aber, und jetzt kommt der Unterschied zu denen, die von Natur aus freundlich sind, wie du eben sagtest, die sagen aber auch mal, wenn ihnen was nicht gefällt, oder die sagen ihre Meinung. Mhm. Während die Überangepassten, die spüren oft auch gar nicht so richtig, was sie wollen, was sie nicht wollen. Das sagen die auch oft. Ich weiß ja häufig selber gar nicht, was ich will. Und die können ihre Bedürfnisse auch gar nicht so gut wahrnehmen. Und die sagen eben auch oft ja, obwohl sie Jein meinen oder ja, obwohl sie Nein meinen. Mhm. Und das tun die von Natur aus Freundlichen nicht. Die können ja durchaus auch freundlich sagen, nee, darauf habe ich jetzt aber nicht so viel Lust oder ich würde jetzt lieber das machen. Also die können ihre Bedürfnisse trotzdem artikulieren und formulieren, weil die nicht grundsätzlich diesen Film am Laufen haben, ich muss deine Erwartungen erfüllen, damit ich dir gefalle.
Das ist interessant, weil ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun und ich persönlich habe, glaube ich, schon wirklich auch als erwachsene Frau ein sehr hohes Selbstbewusstsein aus verschiedenen Gründen. Aber für mich ist es nicht schwer, Nein oder Ja zu sagen. Und viel geht man ja von sich heraus. Und manchmal habe ich im Team auch den einen oder anderen, der dann gegen Abend irgendwie so vor sich hindruckst. Und dann sage ich, warum hast du das denn nicht gesagt, ja, wenn du das nicht willst? Ich habe dich doch nur gefragt, ob du das noch kurz erledigen kannst. Warum sagst du denn nicht, du bist zum Essen verabredet? Dann habe ich so große Augen von mir, so ein bisschen verzweifelter Blick. Dann sage ich, du bist doch meine Freundin, du arbeitest bei mir, ich habe dich total gern. Ich habe doch nur gesagt, ganz unkompliziert, könntest du vielleicht das Paket noch von A nach B fahren? Und hättest du gesagt, nein, hätten wir es eben morgen gemacht. Und da denke ich mir im Auto, wenn ich denn alleine bin, ach, das hättest du mir doch sagen können, wir haben doch ein Top-Verhältnis und so. Und am nächsten Tag sagt jemand aus meinem Team, ich konnte es irgendwie so nicht sagen. Und ja, dann merke ich, die hat die ganze Nacht noch drüber nachgedacht und alles wie so ein dusseliges Paket, was in einem Satz einfach, du Verona, kann ich das auch morgen abgeben? Hätte ich gesagt, ja, und wir sind auch genug Leute, wenn sie nicht gekonnt hätte, hätte ich es halt jemand anders gegeben.
Und genau, aber das meine ich.
Die kann dann nicht Nein sagen, da entsteht ein kleiner Leidensweg auf ihrer Seite, auf meiner nicht. Und ich sage dann so salopp, weil ich so anders bin, dann sag es doch.
Ja, natürlich.
Und dann sehe ich nur so große Augen wie bei einer Eule. Und dann sage ich, was ist denn mit dir? Am nächsten Tag, ja, du hast recht, ich hätte es nur sagen müssen, aber ich konnte es in dem Moment nicht. Aber ich denke ja auch, die kennt mich doch. Wir sind viel zusammen, wir sind im Team, ich habe ein paar Mädels um mich rum. Ich kann mich gar nicht, also in dem Moment hineinversetzen, dass jemand sich nicht traut, bei sowas Kleinem Nein zu sagen. Aber das fällt manchen Menschen wahnsinnig schwer. Und das passiert genau das, was du sagst. Vielleicht kann ich in Zukunft, wenn ich das auch noch mal so spüre und erlebe, auch mal sagen, okay, da hier fällt das jemand verdammt schwer, mal Nein zu sagen. Ne? Ich kann gut Ja und Nein sagen.
Ich auch. Und dann kannst du die Leute in deinem Team oder wer auch immer das ist, natürlich auch entsprechend motivieren.
Ja, also das mache ich dann auch sehr gerne, weil ich lache dann ja auch viel und sage, also das ist ja, ich bin wirklich mit vielen Leuten zusammen, also oft habe ich so 5, 6 Leute um mich rum, ne, aus ganz unterschiedlichen Jobs, die mit mir zusammenarbeiten und die Jüngsten sind 20 in meinem Team und die Ältesten sind 60 und wir sind so zusammen und da geht es auch ganz schön zur Sache, jeder hat so seine Ideen, die Laura Caravante, die arbeitet bei uns bei meiner Kosmetiklinie und die ist auch für die Finanzen zuständig, Italiener mit Temperament und mit bei Laura ist, also die sagt halt alles so super straight ins Gesicht. Dann die Jüngste bei uns, die war, also die hat ein langes Praktikum gemacht, die Lena, die war gerade 20 und da habe ich die Spanne von 20 bis 60 und dazwischen natürlich 30, 40, 50 und das ist wirklich witzig, wie man auch in so Generationen von 10 Jahren auch von der Erziehung, vom Benehmen oder von der Struktur noch aus der Zeit, wo die Kinder waren, auch noch mal ein anderes Verhalten feststellt, plus was du gerade sagtest, ihre persönliche Kindheit, die sich mit sich tragen. Ne? Aber die neue Generation ist schon ganz anders erzogen. Die Älteren, ne? Die bleiben immer Überstunden, die wollen durch harte Arbeit signalisieren, absolut, ich habe heute abgeliefert, die arbeiten auch im Büro, die lieben noch Papier, das Haptische als Arbeit auch so zu zeigen, oh, das habe ich heute alles runtergeschrieben, wohin denn jetzt mit den ganzen, sag ich mal so, was man optisch erfassen kann, Briefe oder ich bin bis 8 im Office geblieben, New Balance, die Jüngeren, nach 3 Stunden sind die weg, dann arbeiten die aber wirklich fleißig zu Hause über den Laptop ganz anders weiter. Die Sätze werden kürzer und wir haben 15 Mädels, alle Studentinnen, die auch bei uns arbeiten, die schreiben sich am Laptop, obwohl sie wie wir nur 1 Meter auseinandersitzen, gehen wir nachher zur Mittagspause.
Ja.
Ne, dann schreibt die andere, ja, um 3. Und dann haben die sich, ich nenne die immer die Generation ohne Ton. Die sprechen gar nicht, die schreiben sich und auf einmal gehen sie gebündelt raus. Und ich, wie habt ihr das denn geschafft, dass ihr jetzt alle zur Mittagspause geht? Und die, ja, wir haben uns ausgetauscht, aber ich habe aber nichts gehört. Und ich, ach, die Generation ohne Ton. Und dann schreiben die sich noch beim Gehen über WhatsApp, wenn sie zu viele sind, 4, 5, der Hinteren, die gerade hinter ihr geht, auch noch mal. Wir sehen uns ja später. Also das Reden wird da ein bisschen knapp.
Definitiv nicht deine Generation.
Nee, die sind wirklich. Und dann dieses, ich muss jetzt auch mal erstmal runterkommen und entspannen. Und ich so, runterkommen, entspannen. Ich komme aus einer Zeit noch, wo mein Körper und mein Geist mir immer das Gefühl gegeben hat, es war ärgerlich, überhaupt zu schlafen. Ich habe, das ist wirklich wahr, 7 Jahre nie mehr als 4 Stunden geschlafen. Das war im Alter von 21 aufwärts. Und das hat mich schon geärgert. Und ich bin immer aufgestanden und gesagt, oh, jetzt habe ich schon wieder 4 Stunden geschlafen. Und das war wie so ein getunter Hamster oder nee, Hase, ne, von Duracell aus der alten Werbung noch, wo der eine Hase immer weiter trommelt und die anderen schon aufgehört haben. Und alle, die in mein Umfeld kamen, die habe ich so mitgezogen. Ne? Geht nicht, gibt's nicht. So, guck mir in die Augen, wenn ich mit dir spreche. Zack, 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 wir machen das. Und ich dachte, ich bin der Motivationstrainer und alle freuen sich, dass sie über ihrem Pensum hinauswachsen. Und am Ende von 3 Monaten waren immer 2 Briefe auf dem Schreibtisch. Verona, das war eine traumhafte Zeit. Ich habe Karl Lagerfeld kennengelernt. Ich habe mit dir Werbespots gedreht. Ich war mit dir in Paris, aber ich kündige. Und ich, Kind, warum kündigst du denn? Das ist doch der schönste Job der Welt. Ja, nee, das Pensum. Aber es gab natürlich auch der liebe Michael damals, der war 15 Jahre bei mir. Also ich hatte auch viele Mitarbeiter, die 6, 7 Jahre da waren und gesagt haben, ich habe mich ganz schön verändert. Ich bin jetzt auch so ein Powerknoten. Aber manchen war das zu viel. Die
meinst
das
du
nicht.
Eigentlich, wenn ich das fragen darf, ich hoffe, du nimmst das jetzt nicht schlecht auf. Meinst du, da ist es ein bisschen ADHS auch bei dir?
Ja. bin ich mir ganz sicher. Also zu meiner Zeit wusste man gar nicht, was ADHS ist. ADHS,
Hyperaktivität, genau. Ja.
Und irgendwann mal war ich beim Arzt, weil Diego so zappelig war mit 12, aber nicht jetzt besonders auffällig, sondern normal zappelig. Oh, und ich dachte, es ist witzig. Also Diego ist ja so ein kleines Ebenbild von mir. Und damals in der Schule sagten sie, der ist ein super Schüler, aber Konzentration. Und ich dachte, man spricht wieder mit mir, meiner Kindheit. Und Franje war genauso zappelig und auch Konzentration. Ja, und dann gab es den Dr. Gladen, den habe ich nur einmal kennengelernt und habe gesagt, der war so spezialisiert auf das Thema. Und dann hat er kurz mit Dio gesprochen, der war 12, wir waren nur einmal da. Und danach hat er sich nur noch auf mich konzentriert, weil ich ja gerne über mein Kind alles erzählt habe, als Hobbypsychologe den rauf und runter beschrieben habe. Er war schon lange am Handy und dachte, Mama dreht wieder durch. Und Dr. Gladen, wissen Sie eigentlich, dass Sie zwei rote Stränge haben?
Ja.
Und ich zwei gleich? Und er, ja. Und dann hat er, das muss ich noch kurz erzählen, erzählt, also wenn ein Pitbull an einer Kette angekettet ist und der mit voller Wucht auf einen zuläuft und einen beißen will, aber die Kette reicht nicht. Aber die Sekunden, die du ja nicht weißt, dass die Kette vor dir stoppt, schüttet so hohes Adrenalin in deinen Körper aus, weil du ja gleich denkst, der fällt über dich her. Dann hält die Kette, dir ist nichts passiert. Dieses Adrenalin ist so hoch, dass du wie so ein Leistungssportler in dieser Zeit weniger Schlaf brauchst, doppelt so viel Power hast, ein höheres Aufnahme, deine Aufnahme an sich ist 10-mal so hoch und du bist so hellwach wie gedopt. Und dann triffst du auf normale Mitbürger, die noch verschlafen mit dem Kaffee von Starbucks irgendwo im Auto sitzen und dann kommt der Blick, oh, kann Verona auch mal ruhig sein? Können wir in ein anderes Auto gehen? Und er sagte, das habe ich, wenn ich morgens wach bin, dann schießt so viel Adrenalin in meinen Körper, also wie ein Doping von Natur aus. Und das vermutet er hätte Franjo auch. Dann habe ich auf mein armes Kind geguckt, dann dachte ich, ist ja unsere Kreatur. Also Kreatur hat das auch gleich zweimal abgekriegt und Rocco auch. Jetzt kann man sich ja vorstellen, was bei uns zu Hause los ist.
Wer zuerst Luft holt, hat verloren, vermutlich, oder? Wer zuerst Luft holt, hat verloren.
Ist immer Auge um Auge, Zahn um Zahn und Franjo ist ja, noch der Entspannteste.
Ich muss auch gucken, dass ich zu Wort komme, weil ich wollte noch den zweiten Strang nämlich auch aufmachen. Das eine waren die überangepassten, aber es gibt ja noch einen anderen Entscheidungsweg. Ausgehend davon, ich fühle mich nicht so wohl als Kind. Also ich habe jetzt nicht so ein tolles Selbstwertgefühl. Was ja am Ende, im Grunde, wenn man es runterbricht, immer bedeutet, das Gefühl zu haben, ich bin der Fehler. Ich bin der Fehler. Mhm. Nicht die anderen sind der Fehler, ich bin der Fehler. Und der andere Entscheidungsweg ist, dass ich eben nicht so überangepasst bin und immer nach Bindung gucke, dass Leute mich mögen, sondern mehr so zur einsamen Insel werde. Weil ich denke ja, als Kind habe ich ja schon erlebt, ich kann mich auf euch nicht verlassen. Beziehungsweise, ich muss mich so viel anpassen als Kind, um es irgendwie mit den Eltern recht zu machen und klarzukommen in der Umwelt. Und ich habe mir so eine Art Anpassungsallergie zugezogen und denke, ihr könnt mich alle mal. Ein Scheiß muss ich auf gut Deutsch. Ich mache jetzt stur mein eigenes Ding. Das sind natürlich unbewusste Entscheidungen. Ich mache jetzt stur mein eigenes Ding und sehe zu, dass mir keiner die Butter vom Brot nimmt. Und das sind die eher so recht egoistisch, recht abgegrenzt auch durch die Welt gehen. Also die auch, das sind eigentlich die Typen, die kennst du bestimmt auch, kennt ja jeder, die mit Erwartungen so schlecht umgehen können, die sich immer unter Druck gefühlt fühlen von Erwartungen und wenn die hören, was du von ihnen erwartest, eigentlich sofort den Impuls haben, das Gegenteil zu tun oder etwas ganz anderes zu machen. Und die immer sehr stark Grenzen setzen. Und die sind im Herzen, sind die eigentlich auch überangepasst, aber deren Lösung ist, du kannst mich mal. Und die sind dann stark auf der autonomen Seite.
Ja, also wenn du das so schön beschreibst, kann man sich auch so ein Bild davon machen, weil man natürlich immer wieder täglich auf genau diese Persönlichkeiten trifft. Und klar, die Vergangenheit, unsere Kindheit hat uns ja zu dem gemacht, was wir heute sind. Wer eine schöne hatte, eine ausgeglichene hatte, dann kann man nur sagen, auch Glück gehabt. Gibt natürlich immer Ausnahmen, aber nicht jeder hat das Glück halt, sag ich mal, so aufzuwachsen, dass zumindest die Psyche nicht so belastet wird. Man kann traumhafte Eltern haben, man sagt ja oft, aber die hatte doch so ein schönes Haus und der Vater ist doch Lehrer und die Mutter, die war Kindergärtnerin. Aber das hat ja noch keine Erklärung, was zu Hause gesprochen wird oder welche Wertigkeit oder wie viel Liebe du auch mitbekommst. Und ich bin so ein Umarmungsmensch. Hast du ja auch gesehen draußen. Ich habe mich so auf dich gefreut. Ich habe dich ja auch gleich umarmt. Und bei mir zum Beispiel zu Hause wurde sehr viel geküsst. Ne? Meine Eltern leben nicht mehr, aber ich hatte einen super süßen Papi, Ernst Fellbusch, so typisch deutsch, Hamburger. Aber der war echt süß und der hatte einen guten Humor, ich sag mal, wie Harald Schmidt. Wir konnten über vieles lachen. Das war eigentlich ganz witzig, so ein bisschen sarkastisch, war aber sehr tolerant, entspannt. Und von meinem Vater habe ich nur gute Erinnerungen. Ne? Manchmal war er mir auch eher auch ein bisschen mehr, ich halte mich mal raus, wenn Stress ist. Er war kein strenger Vater. Da hätte ich mir manchmal auch gewünscht, so ein klein bisschen hätte er auch ruhig mal was sagen können. Aber er wollte immer, komm, lass uns doch nicht streiten. Heute machen wir es erstmal so. Der war eigentlich in sowas sehr, sehr Nettes, mein Papi. Und meine Mami war eine Pippi Langstrumpf-Mutter, Südamerikanerin, Luisa Fellbusch. Ja, sah aus wie Sophia Loren, in einem Meter höchstens 65, also klein oder 60. Aber war eine sehr, finde ich, so eine Pippi Langstrumpf-Mama, weil sie war nicht verrückt, obwohl ich das Wort verrückt mag. Man muss sich ein gerades Bild an der Wand vorstellen und das ist ein kleines Stück verrückt. Und das ist doch nur verrückt, das Bild. Und das ist wunderschön, vielleicht von Picasso, das zeigt die Mona Lisa. Also es ist hochwertig, es ist schön, die Welt bewundert es, ist aber ein Stück verrückt. Und ich habe festgestellt, einige Leute, die haben die Qualität dieses schönen Bildes, dieses Gemälde, sind aber ein Stück verrückt. Und so habe ich meine Mutter immer gesehen. Und deswegen finde ich das Wort verrückt auch manchmal ganz süß. Aber ich bin mit so einer Pippi Langstrumpf-Mutter aufgewachsen, die sehr diszipliniert war und eigentlich ein Ebenbild von mir, nur eben verrückt. Wie gesagt, ein Stück. Und für mich war das so, dass ich die Freiheit hatte, so ein Freigeist zu sein. Es war so eine Mischung zwischen Südamerika und Deutschland bei uns zu Hause. Meine Eltern sind geschieden, wir sind auch 5-mal umgezogen, ich habe auch 5-mal die Schule gewechselt, also Abenteuer war immer da. Aber man hat mir persönlich auch viel Freiraum für meine Fantasie als Kind gegeben. Und vielleicht habe ich da ein bisschen Glück gehabt, als hätte ich so ganz strenge, aufgeräumte Eltern, die immer nur fordern, ne, du musst ein Einzelabitur machen, du musst hier die Beste drin sein, du musst im Sport die Beste sein. Meine Mutter hatte ein bisschen so eine Tendenz, ich habe sie immer El Comandante genannt, aber das war, weil sie so klein war, weil sie mit mir Spanisch sprach und weil sie einen Tick verrückt war, auch irgendwie süß. Das war keine dominante Mutter zu meinem Glück, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, deswegen bist du ja so erfolgreich mit deinen Büchern, dass sehr, sehr viele Menschen sich darin finden und dieses innere Kind, was du in deinem Buch so beschreibst, dass sie auch ein bisschen Angst haben, dieses Buch zu lesen, aber schon mal gekauft haben und damit beweisen sie ja, dass sie es unbedingt lesen wollen. Aber ich glaube, sie müssen manchmal einmal Luft holen, dann legen sie es wieder weg, dann holen sie es wieder vor, weil sie wollen das Wissen haben, diese Hilfe, die du gibst. Aber man muss sich ja auch öffnen, ne? Wenn man das Buch liest, man geht ja in sich hinein und manche, glaube ich, haben da auch so eine kleine, so wie nennt man das, so was mit sich auszumachen. Ne? Aber ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, der Punkt ist ja der, wenn du dir anguckst, was hat mich eigentlich programmiert? Und das ist ja die einzige Chance, dich gegebenenfalls auch von dem einen oder anderen Programm zu verabschieden. Denn wenn du gar nicht weißt, wie dein Programm funktioniert, dann bist du ja ferngesteuert. Nein, dann bist du ja Sklavin deines Gehirns. Mhm. Und das bedeutet aber eben auch, dass ich bereit sein muss, mich mit dem einen oder anderen schmerzlichen Gefühl, was da aufkommen kann, auch auseinanderzusetzen oder das einfach auszuhalten. Und die allermeisten Menschen haben auch ein ganz großes Loyalitätsgefühl zu ihren Eltern. Und haben Angst, diese Loyalität in Frage zu stellen. Manche reagieren ja auch geradezu aggressiv. Ach, die Stahl sagt, die Eltern sind an allem schuld. Was überhaupt nicht meine Aussage ist. Meine Aussage ist, wenn du wissen möchtest, wie du funktionierst und wie dein inneres Programm ist, deine inneren Muster, dann musst du dir angucken, wer das Programm geschrieben hat oder woher es kommt. Also du musst einen Blick zurück werfen, wie bin ich denn geprägt worden? Weil das ist ja vollkommen willkürlich, diese Prägung, ja. Und das hat viel mit den Eltern zu tun, das kann mit dem weiteren Umfeld zu tun haben, mit Lehrern und Lehrern und so weiter und so fort. Aber sonst bist du einfach wie ferngesteuert. Und meine Aussage ist, guck es dir an und nicht meine Aussage ist, nicht die Eltern sind an allem schuld. Aber und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir im Laufe meiner Arbeit immer und immer klarer wird. diese tiefe Loyalität zu den Eltern und damit auch dieser Schutzreflex bewirkt halt öfter mal, dass ich im Grunde genommen in meinem alten Programm feststecken bleibe. Und ich sage dir das mal konkret. Nehmen wir mal an, ein paar Sachen waren einfach schwierig in meiner Kindheit und ich habe jetzt so ein grundlegendes Minderwertigkeitsgefühl. Und das haben viele Menschen. So ein grundlegendes Gefühl, irgendwie bin ich nicht okay, irgendwie genüge ich nicht. Und wenn ich jetzt auf meine Eltern gucke und sage, Mensch, das eine oder andere war wirklich problematisch und mir das echt eingestehe, dann löst das erstmal so einen Schmerz aus. Oder auch so eine
Einsicht.
Diese Einsicht kann diesen Schmerz aus. Mhm. Und dann müsste ich mir eingestehen, Mensch, das war wirklich nicht okay, was die Mama da gemacht hat. Und nur dann kann ich auf einem tiefen, gefühlten Level sagen, okay, mein Gefühl, dieses Selbstwertgefühl, dass ich irgendwie nicht genüge, ist vollkommen willkürlich. Denn wenn ich mir vorstelle, meine Mama wäre anders gewesen, also die hätte mehr Zeit gehabt, die hätte liebevoller mit mir umgehen können, dann wäre ich ja immer noch dasselbe Kind gewesen und würde heute fühlen und denken, ich bin völlig okay, wie ich bin und ich bin liebenswert. Also streng genommen gehört ja dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl von ich bin nicht okay, gar nicht zu mir und sagt ja 0, nichts über meinen persönlichen Wert aus, sondern eigentlich nur etwas darüber aus, wie ich groß geworden bin. Also eigentlich gehört es ja zu meinen Eltern. Das ist das, was ich vorhin meinte. Im Grunde geht es ja immer darum, wer ist jetzt eigentlich der Fehler? Bin ich der Fehler oder habt ihr vielleicht Fehler gemacht? Aber über diese Brücke muss ich gehen, wenn ich das verändern will. Also dieses Stück Loyalität muss ich aufgeben zu den Eltern. Und das ist ja auch das, was ich als eine gesunde Loslösung bezeichne. Eine Loslösung von den Eltern heißt ja nicht, ich habe sie weniger lieb, sondern heißt, ich traue mich zu gucken, was gehört wirklich zu mir und was gehört zu euch. Ich sage immer, das kann man sich vorstellen, wie wenn man ein Haus erbt. Also stell dir vor, du erbst ein Haus und dann gehst du da mal durch und dann guckst du ja auch, was ist schön, was kann bleiben, wo muss ich ein bisschen renovieren, was muss vielleicht sogar weg, wo muss ich vielleicht ein bisschen anbauen. Und so ist das auch mit der Kindheit. Das war ja längst nicht alles schlecht, aber ich muss mir das mal angucken und ich muss gucken, was ist jetzt wirklich meins. Und nur wenn ich über diese Brücke gehe, kann ich auch wirklich diese alten Glaubenssätze verändern. Denn es gibt ja nicht wenig Menschen, die sagen, Steffi, also immer wieder, ich habe das alles verstanden, theoretisch ist mir das alles klar, aber ich kann es trotzdem nicht fühlen. Ich kann es einfach nicht verändern. Ich habe immer dieses Gefühl, dass ich irgendwie nicht genüge. Und das hängt zum Beispiel oft damit zusammen, mit dieser Loyalität zu den Eltern, dass sie sich auf einer tiefen Ebene entscheiden, sie lieber bin ich der Fehler, als ich mir eingestehe. Das war wirklich manchmal schwierig.
Ja, weil man geht ja von Natur aus oft den einfachsten Weg und trotzdem geht man manchmal auch einen schwierigen Weg, wenn man Emotionen damit sozusagen auch umgehen kann, ne? Weil Emotionen können wehtun, Emotionen können Freude bringen, ne? Emotionen sind ja eigentlich so, finde ich, mit so das Wichtigste, was wir haben. Aber da ist ja von A bis Z unterschiedlichste Emotionen gibt. Klar, hat niemand was dagegen, mal viel an einem Tag zu lachen oder Liebe zu empfinden oder Freundlichkeiten. Aber es gibt ja negative Sachen, Angst zu haben, sich alleine zu fühlen, Depression, runtergezogen zu sein, niedergeschlagen. Und diese Gefühle hat man nicht so gerne. Und in der Vergangenheit gibt es natürlich auch Geschichten, die traurig sind oder wo man auch sich schuldig fühlt, ne, weil man vielleicht mit der Schwester gestritten hat, 4 Jahre, auf einmal stirbt die am Autounfall, man kann es nie wieder gut machen und dann muss man mit dieser Bürde leben und wenn möchte nicht mehr daran erinnert werden. Man nimmt eine Schachtel, man macht da ein Schloss rum und weil man sich damit nicht auseinandersetzen möchte, aber was ich daraus verstehe, was du als Rat gibst, ist eben, man muss da eben sich dann auch mal mit auseinandersetzen, wie mit den Eltern der Vergangenheit. Und ich sage auch immer zu meinen Kindern, ich habe ja 2, Diego ist 20 und Rocco ist gerade vor ein paar Tagen 13 geworden und ich habe auch in normalen Diskussionen und so. Ich sage auch immer, ich habe ja nicht in allem recht. Ne? Ich bin ja auch nicht der liebe Gott. Ich bin ja nur eure Mutter und ihr seid meine kleinen Kreaturen. Pech gehabt. Jetzt bin ich alt, die Mutter und jetzt habe ich das sagen, weil ihr noch Kinder seid. Das ist natürlich immer alles ironisch auch bei mir. Aber dann sage ich auch so, aber trotzdem, ich kann ja auch Sachen falsch machen. Ich kann auch heute irgendwas entscheiden für die Familie und merke in 2 Jahren, das war nicht so klug. Aber ich gebe jeden Tag mein Bestes, um das Richtige für euch zu machen. Ich liebe euch, ihr seid meine Wunschkinder und ich, ganz ehrlich, würde mein Leben in einer Sekunde für euch geben, wenn es einen Bruchteil einer Sekunde bräuchte ich zum Nachdenken oder um das überhaupt mit zu bejahen, meine ich. Aber das macht mich trotzdem, also Liebe habe ich genug, aber ich trotzdem kann ja auch meine Entscheidung mal falsch sein, ne? Oder meine Erziehungsmethoden können ja auch mal verkehrt sein. Und dann müsst ihr mich nicht, sage ich mal, bedingungslos von der Natur aus lieben und sagen, alles, was Mama sagt, und das möchte ich nicht. Ne? Ich bin auch kritikfähig oder möchte dann eben auch mit meinen Kindern so, da, so einfach so leben können, dass sie auch mal zu mir sagen, Mama, das war aber eine blöde Entscheidung oder eine blöde Idee. Und dafür bin ich offen. Aber du hast recht, viele autoritäre Eltern haben früher, finde ich, mehr, noch früher als heute, glaube ich zumindest, sowas immer vermittelt, dass die über den Dingen stehen und wir haben uns so unterzuordnen, so bedingungslos. Heute hier in Deutschland zum Beispiel ist es ja auch viel auf Augenhöhe, auf mehr eine andere Erziehung als früher. Ne? Früher wurde man ja noch regelmäßig, hat man einen Bax gekriegt, das wurde so nett ausgedrückt, war ja nur ein Bax, hat noch kein gescheites, so ein dummer Satz. Es ist eigentlich auch Gewalt gegen ein Kind, das in so einem Alter mit Sicherheit einen Schaden davon trägt, das ist nicht ein Klaps, wie man es so süß nannte, sondern die Zeiten haben sich verbessert. Aber trotzdem glaube ich auch, dass Eltern ja schon ein ganz schön was mit auf den Weg geben. Und wenn man Glück hat, ist es positiv. Und wenn nicht, hat man da ganz schön dran zu beißen. Ne?
Richtig, richtig. Und du hast aber eben etwas erwähnt. Ich liebe meine Kinder. Und das ist eigentlich so das A und O. Also geliebte Kinder, die haben schon so ein Geschenk, so ein Riesengeschenk. Wenn man sie dann noch ein bisschen unterstützt und es geht ja um Bindung und Autonomie. Bindung ist die Liebe, die ist ganz, ganz wichtig. Und Autonomie heißt, dass das Kind sich auf was zutraut, ja, dass das Kind sich traut, seinen eigenen Weg zu gehen, dass das Kind sich eben auch traut, mal zu widersprechen. Mhm. Denn dann lernt es eben auch, und das ist ganz, ganz wichtig, ich kann auf Beziehungen Einfluss nehmen. Ich bin nicht einfach nur ausgeliefert. Ich muss nicht irgendwie mich bis zur Erstarrung anpassen, um irgendwie mit Mama und Papa klarzukommen, sondern ich fühle so die Freiheit, Ja und Nein zu sagen und mitmachen zu dürfen. Und das ist ja bei deinen Kindern, was ich bei dir so mitbekomme, auch total der Fall. Und der Diego jetzt zum Beispiel, der geht ja auch sehr seinen eigenen Weg. Also
ja, er war 2,5 Jahre, genau zum 18. Geburtstag ist er in die USA gegangen als Sportler, ne, und ist da ja seinen eigenen Weg gegangen. 2,5 Jahre war ich viel zu weit weg, um mich mit meinem Spitznamen El Comandante da einzumischen. Und ich habe es auch geliebt, ne, dass er diese Chance hatte. Ich hatte meine Gründe, warum ich das so gefordert habe oder gefördert habe, ist das richtige Wort, dass er Sportler wird. Und als er dann auch gesagt hat, ich möchte auf die Akademie, ich möchte Golfer werden, war ein besonderer Wunsch in meiner Erziehung in Erfüllung gegangen, das Thema Sport und dafür eben keine Alkohol, keine Drogen und nicht unbedingt Kettenraucher zu werden, habe ich das mir schon von Anfang an als Plan gehabt und als Wunsch. Und deswegen war ich sofort einverstanden, als er 18 war, dass er dorthin kann. Und da haben mich immer alle im Interview und Freunde gefragt, weil ich so an meinen Kindern hänge, oh, du ohne deinen Diego, war das schwer, war das schlimm? Ich habe jedes Mal am Flughafen geweint, Freunde übrigens mehr als ich, der hat noch näher am Wasser gebaut und Rocco natürlich vor Schreck auch. Also wir klebten immer an dieser Scheibe am Flughafen, wie so Eidechsen, weißt du, so am Terrarium. Und Diego dahinter winkte uns und hörtest du uns alle wirklich wie die Orgelpfeifen. Erst fing Franjo an, dann ich und dann der Kleine. Und ich dachte nur, wie viel Liebe soll Diego denn noch spüren, wenn seine Familie hinten an der Scheibe klebt und weint, weil er ja nur einen Monat wegfährt und wir ihn sowieso besuchen. Aber ich habe ihn echt gerne hergegeben, weil das, was du eben sagtest, ich wollte, dass er seinen eigenen Weg geht, dass er seine eigene Entscheidung trifft. Und das hat er echt schön gemacht und sehr, sehr gut. Und ich habe einen tollen Jungen zurückgekriegt nach 2,5 Jahren. Aber dieses Loslassen, da schreibe ich auch in meinem Buch, ne, man wird älter, man kommt in die Lebensmitte. Die Eltern sterben, die Kinder ziehen aus, der Blick geht durchs Haus. Was mache ich mit dem, was ich erschaffen habe, wo es hier so leer ist? Der Mann eventuell, meine jetzt nicht Franjo, ist mein bester Freund geworden. Wir sind eigentlich gar kein Paar mehr. Wir gehen nur durch dick und dünn. Wir kommen gut klar. Ich habe lange nichts für mein Aussehen gemacht. Ich war mal, das ist so ein trauriger Satz, früher so eine hübsche Frau. ich habe mal Jura studiert, aber ich bin viel zu lange raus, um mich nochmal irgendwo zu bewerben. Oder ich wollte immer Yogalehrerin auf Ibiza werden, habe ich mich nie getraut, weil meine eigene Familie immer sagt, Mama, du spinnst. Und das ist die Lebensmitte. Da muss man einmal sich auf sich konzentrieren und sagen, wenn mein Mann mein bester Freund geworden ist, warum trenne ich mich nicht? Muss ja nicht immer gleich Krieg sein. Und wenn ich Yogalehrerin werden möchte, obwohl ich mal Jura studiert habe, dann probiere ich es doch mal aus. Und warum sage ich eigentlich so einen traurigen Satz, ich war mal so eine schöne Frau, bin ich auch noch heute? Oder gerade Frauen haben das oft, das schreibe ich auch in meinem Buch, dieses Geben, Geben, immer geben. Kindern alles geben, den Mann geben, den Rücken frei halten. Und die Zeit vergeht in der Lebensmitte, geht man durch die Innenstadt, man sieht einen schönen Mantel, man schaut auf den Preis und sagt, ach nee, das lohnt sich bei mir nicht mehr. Wie traurig ist das denn? Warum lohnt sich das nicht mehr für jemanden? Ne? Und das ist, warum ich diese super mitten im Leben Frau auch meinte. Tolle Frauen müssen einfach verstehen, in der Lebensmitte zu sich ehrlich zu sein und auch mal aufzuräumen. Ne? Schlechte Freunde gibt es auch, die kennst du, die kenne ich. Die kommen immer und bringen eine schlechte Nachricht. Also die besuchen dich, ach Gott, hast du wieder zugenommen? Naja, ist ja egal. Und der Peter, der ist ja auch gestern mit der Nachbarin gesehen worden. Ne? Oder deine Kinder, ich habe die rauchen gesehen. Und irgendwie kriegst du immer nur eine negative Message. Und in der Lebensmitte, finde ich, ist man so stark und so erwachsen, dann muss man auch mal die Nummern löschen im Handy und mal sagen, so schönen Tag noch, ne, du bist echt anstrengend, auf Wiedersehen. Und die Guten, die vielleicht nach München gezogen sind, wenn du in Hamburg lebst oder vielleicht in die Schweiz oder in Österreich leben und da hast du immer gedacht, hab eh keine Zeit, ruf die doch mal an und hol dir doch auch gute Menschen um dich herum, weil die werden dir was Positives geben, was dir hilft. Und in der Lebensmitte, finde ich, muss man eine Bilanz ziehen, weil die Kinder auch weg sind. Ne? Und das ist dann für eine Fulltime-Mama, also ich arbeite ja, aber ich meine vom Herzen, auch ein bisschen so eine Sehnsucht. Aber ich finde es toll, dass Diego al dente ist und dann ist doch super. Jetzt habe ich noch den Kleen. Zum Glück liegen da fast 8 Jahre dazwischen. Aber dann ist ja auch mal gut, wenn der groß ist, weißt du. Dann möchte ich auch wieder die Zeit für mich haben. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man in der Lebensmitte, die ist ja meistens mit 50, kann ein bisschen früher, ein bisschen später sein. Man muss eine positive Bilanz ziehen und sich von Dingen verabschieden und neue Dinge zulassen. Und eins ist so, wir werden nie stärker und schlauer sein als heute. Also was wir vorher hatten, ne, das war das Praktikum zum Leben, aber jetzt sind wir doch da, jetzt haben wir den Master und jetzt können wir doch mal richtig loslegen. Und das ist so ein bisschen auch meine Message, aber auch was ich wirklich denke und fühle. Ne? Und das ist für mich ganz wichtig. Ich finde mich heute besser denn je. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Möchtest du noch mal 20 oder noch mal 30 sein?
Ja, aus 2 Gründen. Also.
Das ist spannend, weil ich bin ganz froh. Ich meine, ich will jetzt nicht älter werden, könnte so bleiben, ja. Aber das ist spannend. Erzähl mal.
Ja, erstmal würde ich gerne mal so Bombe aussehen wie damals.
Wie, du siehst toll aus. Du sitzt mir doch gerade gegenüber. Ja. Da ist doch wieder der Satz, ich war mal ja. So eine schöne Frau. Du bist doch heute auch eine voll schöne Frau.
Ja, ich sag immer den jungen Frauen, sage ich häufig, du musst wissen, wie schön du bist. Du musst diese Jugend jetzt feiern. Und weil du machst dir vielleicht irgendwelche blödsinnigen Gedanken über irgendwas, ob die Beine lang oder kurz sind, hier oder da. Ja, guck einfach nur ins Spiegel und guck dir deine Kinnlinie an. Und dann guck dir deinen glatten Hals an. Und das wird nicht ewig so sein. Das musst du heute feiern, weil ich guck mir Bilder von früher an und denk, scheiße, was warst du denn für eine Granate? Und du hast das damals gar nicht so wahrgenommen. So, jetzt habe ich aber ein Learning, Verona. Weil ich will ja nicht immer wieder dieselben Fehler machen. Ne? Jetzt denke ich mir doch, so schön wie heute wirst du ja nie wieder sein. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwann 80 und siehst Bilder, wo du 60 warst und denkst, was sahst du denn damals so gut aus? Ja. Worüber hast du dir denn überhaupt Gedanken gemacht? Das heißt, ich versuche jetzt zu feiern, wie jung ich bin.
Richtig.
So. Und das ist mein totales Learning so aus der Zeit. Der andere Grund, warum ich gerne mal 30 wäre. Ich hätte gern noch mehr Leben wieder vor mir, dass die Zeit nach hinten raus.
Aber dein tolles Wissen würde mit ins Minus gehen. Also du, jetzt sage ich mal, ich hätte nichts dagegen.
Das möchte ich natürlich behalten.
Siehst du, und das ist die Wahl. Also wenn jetzt einer sagt, du bist mit dem Hirn von jetzt noch mal 30, dann würde ich sofort unterschreiben. Würde ich hier auch sofort mal meinen Ehering für auf den Tisch legen, den Franjo mir mal geschenkt hat und sagen, den kannst du auch noch dazu haben. Aber was ich meine ist, ich möchte nicht mehr missen mein Selbstbewusstsein, meine Lebenserfahrung und auch die zufällig habe ich den richtigen Mann geheiratet. Ich liebe Fran ja auch über alles, dieses da passt kein Blatt dazwischen, meine Kinder, das würde ich nicht nochmal neu resetten und sagen, ich muss nochmal die Liebe meines Lebens finden, ich muss nochmal so tolle Kinder kriegen, das kann man nicht nochmal so ein Glück haben. Aber wenn ich mich jetzt mit meinem Hirn nochmal in die 30 zauber, dann gebe ich dir recht. Aussehen herzlich willkommen, längeres Leben herzlich willkommen. Aber ich meine, jetzt die Steffi, die jetzt hier sitzt mit 60 auf 30, genau mit den gleichen Emotionen, mit deiner Lebenssituation, alles wieder wie damals. Dann hättest du das alles, was du dir heute aufgebaut hast.
Nee, das wäre mir zu anstrengend.
Siehst du, das meinte ich. Also das andere gebe ich dir recht, aber nochmal von vorne 20 zu sein und zu sagen, was werde ich mal, wenn ich groß bin? Nee, das möchte ich nicht nochmal. Also es kann so bleiben. Man muss darauf einigen, die Zeit könnte für uns beide so stehen bleiben.
Ja, das wäre super.
No, wir führten, und du hast das ja gut beschrieben. Ne? Mit 80 staunen wir heute, wie wir heute aussehen. Wir sollten uns beide ein Bikini kaufen und heute auf dem Balkon liegen.
Wenn wir so alt werden. Wenn wir so alt werden. Hast du Angst vorm Tod?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe viele alte Leute kennengelernt und die haben mir mal erzählt, sie sind müde. Die Aussage, also ich habe mal bei Willy Bogner bei einer Modenschau vor vielen Jahren in München noch die Leni Riefenstein kennengelernt. Und sie war da und man sagte uns alle, sie sitzt in der ersten Reihe und sie ist, glaube ich, damals 103 geworden. Und ich habe gar nicht lange über ihre Vita nachgedacht, weil ich auf einmal neben sie gesetzt wurde und ich sah nur eine uralte Frau und wollte nett sein, weil ist ja auch klar, ich habe den guten Namen gesagt, habe ich gesagt, sie sehen großartig aus, sie hatte sich auch schick zurecht gemacht, dann nahm sie zitternd so meine Hand und sagte, ich bin 103. Und dann meine ich, ach, das sieht man ihnen nicht so an, also ich wollte jetzt keine 20-Jährige aus ihr machen, aber sie war ja auch in der ersten Reihe, sie war geschminkt mit 103 und hat diese Modenschau ja auch geistig voll mitbekommen, deswegen habe ich gesagt, ach, das sieht man ihnen gar nicht an, und sagt, ich bin müde, ich mag gar nicht mehr, ich denke schon so viele Jahre, lieber Gott, lass mich doch morgen gar nicht mehr aufwachen, ich bin müde. Und dann habe ich noch in der Familie auch von Franjus Seite die Urgroßmutter, die ist auch 100 geworden und die hat die letzten Jahre auch immer zu ihrer Tochter gesagt, oh, ich bin einfach müde, jetzt ist mal gut. Also ich glaube, wir beide in unserem Körper, 40-Jährige, 30-Jährige, fühlen ja jetzt, wie sie sich fühlen und wollen 100 werden. Aber die Natur macht uns ja auch im Alter, im hohen Alter, muss man dazu sagen, langsamer, müder und man hat alles erlebt. Vielleicht kriegt man diese Güte angefühlt zum Ende, dass man sagt, ich mag gar nicht mehr. Es ist alles gut. Die Kinder sind groß. Ich habe Enkelkinder.
Das wäre schön. Was ich, also der Punkt ist ja auch, dass die Hormone halt ja immer weiter abbauen. Und geht ja los mit den Sexualhormonen und dann geht es ja immer weiter. Also, und die Hormone sind ja die Träger unserer Gefühle. Und das merkst du auch bei älteren Leuten, also bei höher Betagten, die sind emotional auch gar nicht mehr so schwingungsfähig. Das merkst du auch, ne? Es ist alles mehr so, die Amplitude wird irgendwie immer flacher. Mhm. Das heißt, das, was wir heute auch noch so fühlen können an richtiger Lebensfreude oder auch an richtiger Angst, oh Gott, das ist irgendwann mal vorbei, das flacht dann auch alles ab und ja. Ich bin ja der Oberschisser mit dem Tod.
Ehrlich?
Ja. Schon mein Leben lang, das fing mit 14 Jahren an.
Aber wieso hast du mit 14 schon über den Tod nachgedacht?
Weil ich alte Eltern hatte. Also es fing an mit 14, dass ich drüber nachgedacht habe, wie lange habe ich die noch? Wir sind ja beide in Hamburg aufgewachsen, ich ja auch. Und ich hatte auch so liebe Eltern. Ich hatte auch einen ganz tollen Vater und eine tolle Mutter. Und mein Vater war ja aber schon 50, als ich auf die Welt gekommen bin.
Für die damalige Zeit wirklich spät. Genau, heute würde man nichts mehr sagen.
Damalige Zeit, auch Patchwork-Familie war auch sehr ungewöhnlich. Ne? Und ich hatte immer schon einen Fimmel mit der Vergänglichkeit. Das ist mir irgendwie so in die Wiege gelegt. Ich weiß aber, dass manche Kinder das haben. So, ne? Es gibt auch zum Beispiel Kinder von einer Freundin von mir, sagt, mein Ältester hat immer diese Fragen mit dem Tod und irgendwann ist vorbei. Irgendwie manche scheinen das irgendwie so aufzusaugen. Und bei mir ist es definitiv so. Und ich denke da jeden Tag irgendwie mehrmals drüber nach. Und da ist eben meine hohe Herausforderung, weil diese Gedanken bringen mich keinen Schritt weiter. Umzuschalten wieder aufs Hier und Jetzt. Und das muss ich dann arg trainieren. Ich kann das schaffen, Verona,
Ja, ich du gehe, schaffst das. Wenn eine, nee, dann
nee,
du.
Nee, nee, warte, nee, warte. Ich wollte was auf was anderes sagen. Ich gehe am herrlichen Tag, die Sonne scheint. Ich liebe es ja, im Wald mit dem Hund zu spazieren. Ich liebe es, ja. Gehe ich mit diesem wunderschönen Hund spazieren und werde auf einmal todtraurig, weil mir Bilder in den Kopf reinkommen. Und der Hund ist jetzt gerade mal 4 Jahre alt, ein Schweizer weißer Schäferhund. Wie ich den im Sterben begleite, wie ich mit ihm auf dem Boden liege, weil er nicht mehr hochkam, er meinen Augen, also wenn ich jetzt schon drüber rede, kann ich schon gleich heulen bei der Vorstellung. Und fall dann quasi in so einen tiefen Brunnen voller Depression, weil ich mir diese scheiß Gedanken mache. Und dann sage ich laut, stopp! Und katapultiere mich ins Hier und Jetzt. Du reagierst doch wieder nur auf deine eigenen Gedanken. Und das ist ja eigentlich 99% überall immer der Fall. Wir reagieren ja nicht auf die Realität da draußen und was da draußen gerade stattfindet, sondern auf unsere eigenen Gedanken.
Genau, wie so ein Film. Die fangen einfach an und du kommst nicht gegen an.
Und mir hilft es wahnsinnig, mir das dann auch wirklich bewusst zu machen. Du hast jetzt Gedanken, mit denen du dich ganz furchtbar traurig machst, aber im Hier und Jetzt scheint gerade die Sonne, der Hund ist puppenlustig und springlebendig, ja, und wer weiß, vielleicht gibst du auch eher den Löffel ab und du wirst nie erleben, wann der Hund stirbt, ja. Das wissen wir ja alle überhaupt nicht, ne, und geh ins Hier und Jetzt, und das Leben findet nur im Hier und Jetzt statt. Immer nur im Hier und Jetzt. Und das ist die größte Herausforderung und die größte Übung. Ich glaube, Buddha hat mal gesagt, es gibt genau 2 Tage im Jahr, an denen man überhaupt nichts erledigen kann. Das ist gestern und morgen.
Das ist wirklich, also, das ist wirklich ein sehr schöner Satz, weil da ist viel Wahres drin. Und das, was du beschrieben hast, ist eine positive Technik, die man anwenden kann, die du gerade auch für dich angewendet hast. Und da siehst du, wie unterschiedlich Gehirne sind. Für mich ist es so, ich habe einen Hund, den liebe ich wirklich auch über alles. Piccolina ist ein kleiner Zwergspitz, rothaarig, mit einer braunen Nase, ein Schoko-Zwergspitz. Also kein Pomeranian, sondern wirklich noch ein kleiner deutscher Spitz. Die ist so süß und die ist ja, ich sage immer, ist ja nicht mein Kind, weil ich habe sie ja nicht geboren, aber die ist hochintelligent. Ich will nicht zu viel in diesen Hund reininterpretieren. Aber die ist so feinfühlig. Und jetzt hat die so ein bisschen graue Schnäuzchen gekriegt. Und da kommen mir, weil du gerade auch von deinem weißen Schäferhund erzählt hast, da kommen mir genau die gleichen Gedanken. Wenn sie dann manchmal so schläft, ihr wurden 9 Zähne gezogen, das ist beim Hund aber öfter mal der Fall. Und jetzt rutscht die Zunge ein Stückchen raus. Also wäre sie ein Mensch, würde sie ab jetzt lispeln, weil die Zunge mal so ein bisschen draußen ist, also wenn Picorina reden könnte, dann wenn sie schläft, ist die Zunge noch ein Stück mehr raus, weil natürlich der Muskel entspannt ist. Und dann schläft sie, die Zunge trocknet ein bisschen und dann gehe ich an ihr vorbei und bekomme immer diesen Schreck. Vielleicht ist sie jetzt eingeschlafen, mit anderen Worten gestorben, die ist 5. Ja. Die hat ja keinen Grund.
Die ist ja noch jung.
Ja, aber die Zunge war ja vorher nicht draußen. Die ist im schlafenden Zustand noch ein Stück und trocknet da so vor sich hin, so ein bisschen. Und dann muss ich sie immer kurz streicheln oder mal an ihr so riechen oder sie einatmen. Und dann merke ich ja, ihr geht's gut. Und dann male ich mir die Bilder aus, dass ich sie mit einer kleinen Milchsuppe noch fütter, wenn sie keine Zähne hat, dass wir sie tragen werden. Und den letzten Tag stelle ich mir dann auch vor, genau eigentlich wie du, nur dass ich nicht in so ein Loch fall der Trauer, sondern dann denke ich auf einmal, ich weiß ja jetzt schon, dass der Tag kommt. Ich weiß ja, dass sie nicht ewig lebt. Und da sie ein Hund ist, voraussichtlich wird sie vor mir gehen. Und dann denke ich einfach, aber sie hätte kein besseres Leben haben können. Und ich werde sie nie vergessen. Und ich werde jetzt auch mit Stolz und Würde sie ohne Zähnchen durch die Gegend tragen und ihr Wassersuppe geben bis zum letzten Tag. Und sie wird dann die Pots alle an ihrem Begräbnis haben, die alle weinen werden und alle den Hund würdigen. Und dann kommen mir die Gedanken, dass ich die mit Rocco teile, der erst 9 ist, und mit dem spreche ich ganz viel über den Tod. Ich habe ihn voll trainiert. Also der weiß direkt Bescheid, wir sind auf Wolke 7 verabredet, weil ich werde vor ihm sterben nach Plan. Und das muss er verstehen. Ich heiße ja, bin älter, deswegen heißen wir ja Eltern. Und wenn alles gut geht, und das muss es, werde ich ja vor ihm sterben. Und dann hat er ja noch Diego und die müssen zusammenhalten. Aber er muss mir versprechen, nicht traurig zu sein, auch wenn ich theoretisch morgen sterbe, weil ich als Verstorbene kann nicht mehr traurig sein. Also die Trauer wäre nur bei ihm, und wenn ich ihn sehen könnte von irgendwoher, wäre ich so traurig, dass mein Kind traurig ist, meine ich. Und du darfst einfach nicht traurig sein, weil das keinen Sinn macht. Du musst mit Würde an Mama denken, an Liebe, an unsere Geschichten. Und auf Wolke 7 sehen wir uns wieder, weil im Himmel gibt es keine Uhr. Das ist eine Sekunde, obwohl du noch heiraten wirst, alt werden wirst und Enkelkinder haben wirst. Ich denke, es hat eine Sekunde im Himmel gedauert und dann bist du bei mir. Und da ist alles zeitlos. Noch glaubt er diese Geschichte, Diego natürlich nicht. Aber auch Diego habe ich schon so oft als Kind gesagt, ich muss ja vor dir sterben, Diego. Ne? Und der Tod hat noch keiner geschafft, ewig zu leben. Und ich freunde mich mit denen an. Also ich freunde mich mit dem Tod an. Ich hoffe, dass er recht spät kommt. Aber ich hoffe auch, dass ich, wenn ich mal selbst ein graues Schnäuzchen habe und alt bin, auch mal sagen kann, ich bin jetzt müde. Also müde, weil ich alles erlebt habe und weil alles schön war und jetzt bin ich müde und jetzt muss nicht unbedingt noch morgen und übermorgen und übermorgen sein. Das wäre natürlich wirklich schön, mit solchen Gedanken zu gehen. Und das hat mir auch mal Johannes Heeser gesagt, mit dem war ich bei Wetten, dass vor vielen Jahren. Ich glaube, der war auch schon über 103. Und ich hatte die Chance, ein paar Worte Backstage mit ihm zu sprechen. Und dann sagte er, ja, du bist ja noch ein Kind, hat das ganze Leben vor dir. Ne? Und er liebte so das Leben und er wusste ja schon Jahr für Jahr, dass das immer das Letzte sein konnte. Ne? Also wir beide haben über den Hund die gleiche Geschichte erlebt. Nur, dass ich dann am Ende keine Trauer empfinde, sondern ein Fazit habe, wie schön, sie hätte nicht besser leben können und wir werden sie vermissen. Und auch Rocco weiß das schon, ne? Dass Piccolina, ist ja sein Hund, ja. Er weiß auch, dass die vor ihn gehen muss. Ne? Er weiß auch, hat das mal ausgerechnet, in welchem Jahr. Und sage ich, ja Mäuschen kann aber auch ein Wunderhund sein und 2 Jahre, 3 Jahre länger leben und so. Sagt er, aber Mama, ist die Natur der Dinge. Und er liebt die wirklich sehr, aber ich finde es toll, wie du dich aus dieser Trauer so rausholen kannst. Das kann ja nicht jeder. Dass du sagst so, stopp.
Ja, das ist schon bringe toll. Ich auch oft meinen Klienten bei. Das ist ja wirklich dieses, ja, das ist, hat natürlich sehr viel auch mit dieser Achtsamkeitstechnik und so weiter zu tun, obwohl ich jetzt da jetzt überhaupt nicht so buddhistisch unterwegs bin. Ich bin da ja voll irgendwie westlich eher.
Aber bist du gläubig?
Mir eben leider nicht, das ist ja mein Problem. Das wäre ja die Lösung all meiner Probleme. Wenn du mir jetzt eine Tablette geben würdest und sagst, hier, wenn du dich schluckst, dann glaubst du an Leben nach dem Tod, dann bist du gläubig, ich würde die sofort einnehmen.
Stimmt, du hast ja Angst vorm Tod, das macht dir jetzt Schwierigkeiten und dann wärst du jetzt gläubig, würdest du ja an das Leben nach dem Tod denken. Aber du musst
aber ich glaube halt, dass ich, das glaube ich auch, nee, das ist kein Glauben, das habe ich mal gelesen, dass ich glaube, 20 oder 25% der Menschen weltweit, egal auch in welcher Religion, also auch in schwergläubigen Ländern, also wo sehr der Glauben sehr vorherrschend ist, irgendwie denen das Gehen zum Glauben fehlt. Also es gibt immer so 20% circa Ungläubige. Und leider gehöre ich dazu. Mein Leben wäre viel leichter, wenn ich so glauben könnte. Aber ich bin dem auch nicht
aber
ganz verschlossen.
Aber du hast
verschloss.
Ja auch, aber du
ich bin
hast,
schon offen, dass
ja,
es vielleicht
aber du hast ja einen
ist.
Vorteil. Wenn du jetzt zum Beispiel gläubig wirst, würdest du ja an das Leben danach glauben. Je nachdem, welche Glaubensrichtung, an die Wiedergeburt und an das ewige Leben. Und das würdest du heute glauben, dann wäre vielleicht die Angst weg, dass du Angst vor dem Tod hast. Aber da du ja glaubst, dass es danach nichts gibt, muss man sich mal mit dem Wort nichts auseinandersetzen. Nichts ist einfach nichts. Das heißt aber auch nichts Schlechtes und
richtig.
Kein Schmerz.
Kein
das ist aber ein Vorteil.
Wie vorher.
Ja, aber wärst du hochgläubig und jeder hat, glaube ich, mal ein paar Fehler im Leben gemacht, ne? Dann könntest du ja auch an das Fegefeuer glauben. Also du würdest ja gezügelt sein, ständig was Gutes zu tun, damit du noch in das Paradies kommst. Und wenn du dann einfach Dinge machst, die nicht perfekt sind, aber ob das nur dein eigener Schaden ist, muss ja nicht anderen Menschen wehtun, ob du dich nicht gläubig verhältst, würdest du ja auch an das Negative denken zwischen Hölle, Fegefeuer. Ja, also du bist ja dann frei. Ne? Wir treffen uns dann im Nichts wieder.
Sozusagen, aber das ist dann sozusagen wie vorher in meiner Vorstellung. Hat mich ja auch nie gestört bis 1963, dass ich nicht dabei bin.
Okay, also so unterschiedlich kann man manchmal glauben.
Oder dass einfach das bisschen Bewusstsein fehlt. Schon nebenan in dem Zimmer habe ich schon kein Bewusstsein mehr. Wahrscheinlich steigt gerade eine geile Fete irgendwo auf der Welt. Ich bin nicht dabei, habe ich auch kein. So gesehen bin ich weltweit ja viel toter als lebendig. Lebendig bin ich ja hier nur gerade in diesem Raum.
Aber das ist mir sehr angenehm.
Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch.
Ja, ich freue mich auch drauf. Ich habe heute viel von dir mitgenommen. Vielen Dank dafür. Das ist ja für mich mich auch ein bisschen ein Besuch selber als, wie sagt man, nennt man das Patienten, die zu dir kommen?
Klienten.
Klienten auch. Ich dachte, das sagt man nur beim Anwalt. Also ja, so ein bisschen nehme ich ja hier auch, was heißt ein bisschen, ich nehme auch ein paar schöne Dinge für mich in der Psychologie mit und das ist richtig spannend. Ich bin mal gespannt, was unser nächstes Gespräch so mit sich bringt.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich nehme auch deine Haltung zum Hund, zum Sterben des Hundes nehme ich mit.
Das freut mich doch. Das macht mich sehr stolz.
Na, wie war's?
Ja, das war total cool. Und die Verona, die ist ja so wahnsinnig gesprächig. Und das ist für mich auch so spannend, weil ich nie überlegen muss, was könnte man jetzt als nächstes erzählen oder so. Die geht so leicht in der Unterhaltung und die hat ja auch so ein spannendes Leben und so viel zu erzählen. Ich würde gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, zum Teil in ihr Leben, auch noch mal ein bisschen, wie das ist, so ein Promi-Leben zu führen. Das interessiert mich schon.
Ja, das war ziemlich aufregend und hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich finde, dass Steffi ja eine interessante Frau ist mit sehr viel Facetten. Und natürlich immer, wenn das Thema Psychologie aufkommt, ist man natürlich auch immer so ein bisschen in so einer Situation, die ich ganz spannend finde, dass man ja selber so beobachtet wird und auch über seine eigene Psyche spricht. Es gibt ja viele Themen, über die man sprechen kann und ich bin ja ein Sprechmensch. Aber so kommen wir natürlich auch mal so in, sage ich mal, auf das Innere, wie man denkt, wie man tickt, wie man empfindet. Und das löst natürlich auch in einem ein bisschen was aus und das ist eigentlich ganz spannend, mal ein bisschen anders wie sonst. Und ansonsten ist das einfach auch eine Freude, ne? Das ist ja auch so, dass ich mich von Anfang an auf das Gespräch gefreut habe. Kann nur Positives eigentlich wiedergeben.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hilscher und Amelie Kern.
Mal angenommen, wir haben bessere Schulen.
Mal angenommen, Extremisten regieren.
Mal angenommen, alle leben vegan. Was wäre dann?
Wir suchen die Antworten im Tagesschau-Zukunftspodcast Mal angenommen.
Wir nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Zukunft. In jeder Folge sprechen wir über eine Idee, ein Szenario und schauen, was das für euch bedeuten würde.
Mal angenommen, wir müssten in Zukunft weniger arbeiten. Vielleicht, weil Maschinen unsere Jobs übernehmen.
Also es ist schon echt angenehm. Man kann auch viel mehr Sachen erledigen, gerade wenn man unter der Woche dann frei hat.
Und wie könnte die Tagesschau in der Zukunft dann klingen?
Seit die Deutschen weniger arbeiten, sind sie glücklicher. Das haben Studien ergeben, ein Jahr nachdem bundesweit die Vier-Tage-Woche eingeführt wurde.
Mal angenommen, der Podcast, der Lösungen für die Zukunft sucht.
Gibt's jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.